müssen wir jemandem erklären, welche Bedeutung das Christkind hat, das in Bethlehem in der Krippe lag, würde sich der Abschnitt, den wir heute beim letzten Teil dieser Serie »Der Schöpfer besucht die Erde« anschauen, sehr gut, sogar bestens eignen. So lese ich zuerst diesen Abschnitt, den wir heute miteinander betrachten werden. Im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Jetzt, okay. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes der Täufer die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Interessante Bemerkung, weil Johannes ist ja zuerst geboren und dann Jesus. Also das zeigt, dass er zurückdenkt bis vor der Schöpfung, er war vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Der Schöpfer lag in der Krippe. Das muss uns einfach bewusst sein. Es war nicht ein herziges kleines Baby, das war vermutlich auch. Aber es war der Schöpfer, der in der Krippe lag. Der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der, der das Universum erschaffen hat, wird ein Kind. Und wir haben jetzt noch genügend Kinder hier in unserer Kirche und es kommen noch einige. Bei jedem Kind könnt ihr denken, so klein war Gott. Und das ist das größte Geschenk aller Zeiten. Paulus sagt das so. Jesus Christus, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus verließ sozusagen das Schloss, verzichtete auf Annehmlichkeiten und Sicherheiten, um in diese kalte und dunkle Welt hineinzukommen. Also es gibt nichts Vergleichbares. Da kann man noch so reich sein und in ein Slum nachher gehen und alles loslassen, was man hatte, das ist nie so gravierend wie das, was Jesus getan hat. Und damit hat uns Jesus das größte Geschenk aller Zeiten gemacht. Das ist das Geschenk aller Geschenke. Ein Geschenk an dich. Mit dem Besuch des Schöpfers auf der Erde wird das Geschenk für uns Menschen fassbar und begreifbar und greifbar. Der Schöpfer wurde ein richtiger Mensch. Er war keine Erscheinung. Er sah nicht aus wie ein Mensch, sondern er wurde von Gott gezeugt und von einer Frau geboren. Er war ein richtiger Mensch. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das Wort, dieser Logos, mit dem wir uns im ersten Teil dieser Serie intensiv beschäftigten, wird jetzt ein richtiger Mensch. Man sieht, wenn man den Text liest, sieht man die ganze Entwicklung, die Gedankenentwicklung. Und Johannes führt uns bis auf diesen Vers, das ist praktisch der Höhepunkt. Jetzt wird das Wort Mensch aus Fleisch und Blut. Bekannte Übersetzungen, wie zum Beispiel Lutherbibel, halten sich im Wortlaut eng an den griechischen Grundtext, wo es heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes sagt also nicht, dass das Wort Mensch wurde. Er benutzt im Griechischen nicht das Wort für Mensch, Anthropos, sondern er benutzt das Wort für Fleisch, Sarx. Das Wort der Logos wurde Fleisch. Er betont ganz bewusst den körperlichen Aspekt der Menschwerdung von Gott. Natürlich will er sagen, Gott wird Mensch, aber er will ein Missverständnis ausräumen. Er will klarstellen, dass Gott wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut war, und so machen es die modernen Übersetzungen, was für das 21. Jahrhundert ja sicher treffend und gut übersetzt ist. Aber es ist interessant, dass Johannes hier wirklich das betont, diese Körperlichkeit, die Gott angenommen hat. Johannes will mit seiner pointierten Aussage jedem klar machen, dass Gott nicht eine Art Geistwesen war, kein Übermensch und kein Superheld. Nein, Gott war ein richtiger Mensch. Ein Theologieprofessor begleitete eine Gruppe auf einer Israelreise. Es waren fromme Leute und die meinten, sie spürten die Gegenwart Gottes in dem Land, in dem Jesus lebt, in ganz besonderer Weise. Einige konnten ihr Glück, so nahe bei Gott zu sein, fast nicht fassen. Es schien ihnen, dass sie wie von Engelsflügeln gestreift würden. Dem Professor war das alles ein bisschen zu abgehoben. In einem kleinen jüdischen Dorf packte einen kleinen Jungen mit schmutziger Nase und zerlumpten Kleidern, der keinen appetitlichen Anblick bot. Der Professor sagte zu den Leuten, so hat er ausgesehen. So hat Jesus ausgesehen. Das war ein Schock für diese Leute. Die erhabene Stimmung war plötzlich dahin. Und unbeeindruckt sagt der Professor nochmals, und so hat er ausgesehen. Wie dieser zerlumpte, verdreckte Junge, ganz ohne Heiligenschein, ein wirklicher Mensch. Hätte man Jesus von einem Arzt röntgen lassen, dann hätte man festgestellt, derselbe Knochenbau, dasselbe Nervensystem, derselbe Kreislauf, dasselbe Herz, dieselben Lungenflügel und Nieren, derselbe Darm. Ein Mensch wie wir, das ist nichts, da ist gar nichts, was uns von ihm unterscheidet. Jesus war ein richtiger Mensch. Johannes musste sich von einer verbreiteten Irrlehre in jener Zeit distanzieren, die man als Doketismus bezeichnen kann. Eine Irrlehre, die auch heute noch verbreiteter ist, als wir denken. Gut möglich, dass sich die Leute dessen gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich denken wie Doketisten. Nun, ich will euch diese Denkweise kurz erklären. In Israel gab es viele Männer, die Jesus hießen, so wie heute in Spanien, da gibt es viele, die Jesus heißen. Es war ein ganz normaler, geläufiger Name, den man einem Jungen gegeben hat. Jesus war also ein ganz normal verbreiteter Name. Und Christus war die Bezeichnung für den Messias, den Erlöser, den Gesalbten, den, auf den das Volk Israel wartete. Man kann also, könnte fast von zwei Gestalten sprechen, von Jesus und von Christus. Von einer Person namens Jesus und von Christus, dem Messias. So war es eine wesentliche Aufgabe in der Verkündigung des Evangeliums, den Israeliten klarzumachen, dass Jesus der Christus ist. So lesen wir in der Apostelgeschichte, Apollos widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Also Jesus Christus ist nicht Vor- und Nachname. Jesus heißt nicht zum Nachnamen Christus, sondern Christus bezeichnet seine Sendung, wer er in Wirklichkeit ist, eben der Messias, der Gesalbte. Jesus ist der Christus, das war die Verkündigung an die Juden. Damit sie wissen, das ist der, der angekündigt wurde, auf den wir warten. Der Doketismus bestreitet, dass der Mensch namens Jesus der Christus ist, denn die Vorstellung, dass Gott als Säugling auf die Welt kommt und später hingerichtet wird und stirbt, ist in ihren Augen komplett absurd. Gott kann nicht sterben. Was ist denn das für ein Gott, der stirbt? Für sie ist Jesus ein ganz normaler Mensch, der nichts Göttliches an sich und in sich hat. Gott hat diesen Mann namens Jesus aus Nazareth erwählt und hat durch ihn gewirkt, so wie eine Art positive positive Besessenheit. So. Also hier haben wir jetzt diesen Jesus, ganz normaler Mensch wie du und ich, das Herz schlägt, er atmet richtig und so, hoffen wir. Und jetzt bewegt er sich, wächst auf, ist geboren in Nazareth und wächst dort auf, also geboren in Bethlehem und wächst in Nazareth auf. Und dann kommt er zu Johannes dem Täufer und Johannes der Täufer tauft ihn. Und in dieser Taufe kommt der Geist Gottes auf ihn und es sagen die Doktisten, das ist der Christus. Jetzt hat der Christus den Mensch Jesus übernommen. Und jetzt wirkt Christus durch diesen Jesus, der läuft herum, er predigt, er macht alles mit diesem Christus. Also dieser Christus mit diesem Jesus, mit diesem Mensch Jesus. Und so ist dieser Jesus, dieser Mensch, das Vehikel für Christus. Und nun wird Christus gekreuzigt und es geschieht Folgendes. Jesus, Christus verschwindet, Jesus bleibt am Kreuz, der Mensch Jesus. Und so ist für die Doktisten nicht Christus, der Messias, gestorben am Kreuz, sondern der Mensch Jesus, weil Christus ihn vorher verlassen hat. Das ist Doktismus. Und jetzt könnt ihr euch selber den Reim draus machen, dass Johannes diese Sicht komplett ablehnt. Und deshalb betont er, dass das Wort Fleisch geworden ist. Eben nicht ein Mensch, der dann übernommen wird von Christus, sondern Fleisch geworden. Denn wenn am Kreuz der Mensch Jesus gestorben ist und nicht Gott, dann gibt es keine Vergebung. Das ist unmöglich. Dann gibt es keine Erlösung. Und das war eine weit verbreitete Lehre und die musste von Johannes bekämpft werden. Es gibt keine Vergebung der Schuld, wenn die Doktisten recht hätten. Und Johannes macht deutlich, sie haben nicht recht, denn das Wort ist Fleisch geworden. Ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Deshalb betont das Johannes. Man könnte sagen, das Wort hat einen Körper bekommen oder ist Körper geworden. Der Mensch Jesus lässt sich nicht von Christus trennen, das ist eine Einheit. Jesus von Nazareth war der Christus. Gott war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Diese Menschen konnte man wie jeden anderen Menschen berühren. Johannes betont das in seinem ersten Brief, den er schreibt. Im Johannesbrief ist dasselbe Johannes, der das Johannesevangelium schreibt. Und er fängt das ganz ähnlich an, was von Anfang an war, da war. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Also, was vor allem Anfang an war, was vor der Schöpfung war, dieser Logos, sagt Johannes hier, dem haben wir zuhören können, den haben wir mit eigenen Augen gesehen und den konnten wir sogar berühren. Wir haben Gott berührt und damit hat er am Anfang seines Briefes, wo er auch gegen eine Irrlehre kämpft, hat er von Anfang an seine Autorität deutlich gemacht. Denn ich bin einer, der ihn gesehen, der ihn gehört hat und der ihn selber berührt hat. Er ist also ein Zeuge des menschgewordenen Gottes, ein Zeuge von Jesus, der Christus ist. Und später in seinem Brief erklärt er den Christen, wie sie erkennen können, wer ein wahrer Christ ist. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Jeder, wer das glaubt, deshalb betont er hier wieder das Wort Fleisch. Also, dass Gott wirklich ein Mensch mit Körper ganz und gar geworden ist. Wer das glaubt, der ist von Gott. Wer glaubt, dass Gott ganz und gar Mensch geworden war, in dem lebt der Heilige Geist. Wer das nicht glaubt, sondern dem Doktismus anhängt, der ist wohl religiös, Aber er ist kein Kind Gottes. Er ist ein Irrlehrer oder zumindest ein Anhänger dieser Irrlehre. Der Heilige Geist wohnt nicht in ihm. Würde der Heilige Geist in ihm wohnen, könnte er glauben, dass das Wort Fleisch geworden ist. Und so hat er den Christen damals, die von Irrlehren umschwärmt wurden, gezeigt, an was sie prüfen können, ob jemand wirklich den Auferstandenen kennt und weiß, von wem wir sprechen, oder wer nur religiös ist und von einem anderen Christus spricht. Gott lebt ja als Mensch auf dieser Welt und nicht als ein Geistwesen. Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Die Herrlichkeit Gottes, seine Gnade und Wahrheit wurde im Leben von Jesus sichtbar. Man erkannte das alles nicht an seiner Erscheinung. Jesus leuchtete nicht, nur einmal, als er mit seinen Jüngern auf dem Berg war, sonst leuchtete er nicht. Er hatte keinen heiligen Schein, auch wenn er auf den Bildern einen hat, er hatte keinen. Er war wirklich ein richtiger, ganz normaler Mensch. Und ich glaube, er war auch nicht von herausragender Schönheit. Sichtbar wurde seine Herrlichkeit durch seine außerordentlichen Taten. Später schreibt Johannes, nachdem Jesus Wasser in Wein verwandelte bei dieser Hochzeit, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Durch seine Taten bewies er seine Herrlichkeit, dass er etwas ganz Besonderes ist, obwohl er ein richtiger Mensch ist. Seine Wunder und seine Botschaften machten seine Herrlichkeit erkennbar. Und nochmals weist Johannes auf die Aussage des Täufers hin, damit wir alle erkennen, dass es wirklich um diesen Mensch gewordenen Gott geht. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, in einer Arbeit, die ich durchlesen musste, hat jemand geschrieben, Jesus ist eine der wichtigsten Personen in der Heilsgeschichte. Ich ertrage das fast nicht. Nein, Jesus ist nicht eine der wichtigsten Personen in der Heilsgeschichte. Jesus ist die wichtigste Person überhaupt in der ganzen Menschheitsgeschichte. Man kann von Paulus und Mose und Abraham sagen, dass sie zu den wichtigsten Leuten in der Heilsgeschichte gehören, aber nicht zu Jesus. Jesus ist der Wichtigste. Der nach mir kommt, sagt Johannes, der Täufer, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Es geht um ihn. Jesus kommt aus der Ewigkeit in die Endlichkeit und Jesus wusste um seine Herkunft. Es gibt immer wieder Theologen, die wollen behaupten, Jesus hätte keine Ahnung gehabt, wer er ist, und die anderen hätten das aus ihm gemacht. Also, ich weiß schon, wie man zu solchen Schlüssen kommt, aber Jesus sagt in seinem Gebet, und ich gehe davon aus, dass es wirklich das Gebet von Jesus war, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Und hier bezeugt Jesus nochmal deutlich, dass er vor der Erschaffung der Welt schon beim Vater war. Gott wurde Mensch von Fleisch und Blut. Jesus Christus ist Gott, der Mensch geworden war und der wieder in die Herrlichkeit zurückkehrte. Er kehrte in eine Herrlichkeit zurück, die alle Kinder Gottes einmal kennenlernen werden, weil wir alle, die Jesus lieben, mal dorthin gehen werden. Wir werden staunen, wie das dort aussieht. Da könnten wir mit den größten Filmtricks und allem, was wir heute machen können, nicht das erzeugen, das uns nur eine Ahnung von dem geben könnte, was uns da begegnen wird. Wenn Gott Mensch wird, ist davon auszugehen, dass Gott damit etwas ganz Wichtiges beabsichtigt. Ja, und Gott hat damit tatsächlich eine wichtige Absicht. Denn mit der Geburt des Sohnes Gottes bricht eine neue Zeit an. Johannes schreibt, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus bringt etwas Besseres als das Gesetz des Mose. Denn dieses Gesetz brachte den Menschen keine Erlösung. Paulus schreibt sogar, das Gesetz des Mose scheiterte am Widerstand des Fleisches, damit meint er der menschlichen Natur. Der Egoismus, die Selbstsucht des Menschen führt dazu, dass das gute Gesetz des Mose, das war ein gutes Gesetz, nicht eingehalten wurde. Es scheiterte am sündigen Menschen. Und mit Jesus bricht nun eine ganz neue Zeit an. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus ist gekommen, dass sich der Mensch im Kern seines Wesens verändern kann, damit er ein Leben führt, das Gott gefällt. Dazu musste die Macht der Sünde, die unser Leben zerstört, gebrochen werden. Und genau das tat Jesus. Paulus schreibt, Gott sandte seinen Sohn in die Gestalt des sündigen Fleisches, als Mensch von Fleisch und Blut, um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, durch den Tod am Kreuz, heißt das. Nochmals wird hier ganz deutlich auch die Überzeugung des Paulus, dass Jesus ein richtiger Mensch war und wirklich am Kreuz gestorben ist, dass Gott tatsächlich gestorben ist für uns. Die Gnade und Wahrheit wurde sichtbar, indem Jesus die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hatte. Er wurde für uns bestraft, damit wir der gerechtfertigten Strafe entgehen können. Diese Gnade übertrifft alles, wirklich alles, was es bis dahin gab. Sie übertrifft das Gesetz des Mose um Welten. Paulus sagt den Juden, ihr sollt wissen, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Das ist gewaltig. Das muss für einen jüdisch denkenden Menschen muss das eigentlich gewaltig sein, weil es im Gesetz des Mose für viele Sünden gar keine Vergebung gab. Nur Sünden aus Versehen gab es Opfer. Für Ehebruch, für Mord gab es keine Vergebung. Gab es kein Opfer. Wenn ihr das wisst, müsst ihr mal den Psalm 51 lesen. Was David sagt nach seinem Ehebruch und nach dem Mord, ruft er die Gnade Gottes an, weil er weiß, ich habe gar kein Opfer, das ich opfern könnte für meine Sünde. Aber in Christus ist jede Schuld kann vergeben werden. Von aller Schuld freigesprochen. Das ist die Wahrheit und das ist die Gnade. Jesus vergibt alle Sünden. Und damit ermöglicht er uns, ein Leben zu führen, das nicht durch Sünde bestimmt wird, sondern ein Leben, das von Gott bestimmt ist und das Gott gefällt. Egal, was du für eine Vergangenheit hast. Wenn du noch kein Kind Gottes bist und ein Kind Gottes wirst, denke ja nicht, dass dir Gott das nicht vergeben würde. Wenn du mit offenem Herzen kommst und nicht nur so einfach so billig, ja, jetzt mache ich schnell das Ding mit Jesus, oder? Dann ist das erledigt und dann kann ich wieder weitermachen wie vorher. Sondern wenn du wirklich willst, dann wird dir von deiner Vergangenheit nichts im Weg stehen. Denn Jesus hat alles für alle unsere Schuld am Kreuz gestorben. Jesus ermöglicht uns damit, dass wir in den Himmel kommen werden. Das ist der Reichtum, den wir Tag für Tag erfahren, denn Jesus ist für die Kinder Gottes eine unerschöpfliche Quelle des Lebens. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Jesus ist die Quelle unseres Lebens. Sein Reichtum an Gnade ist unerschöpflich. Paulus schrieb den Christen in Kolosse, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Christus hast du jetzt wirklich das Zentrum des Lebens. In Christus hast du die Orientierung für dein Leben. Du brauchst keine anderen Götter, kein Buddha, keine Maria, die angebetet wird, keinen Antonius. In Jesus ist alles. Sind wir uns dieses Reichtums bewusst oder nehmen wir das vielleicht nicht einmal zur Kenntnis? Es könnte uns gehen wie jenem Schiffspassagier. Dieser Mann hatte nicht viel Geld, machte eine Reise auf einem Hochseeschiff, um von einem Kontinent in den anderen zu reisen. Und er dachte, zum Essen nehme ich dann so ein paar Sachen mit, Früchte und Nüsse und so. Das machte er dann auch und das ging dann auch recht gut die ersten Tage. Doch dann wurde es ein bisschen langweilig und dann hat er so die Gerüche aus der Bordküche gerochen und dann bekam er gewaltigen Appetit auf. Mal so ein richtiges Essen, warmes Essen wieder. Und als er es fast nicht mehr aushielt, fragte einen Mitreisenden, was dann so ein Essen kosten würde. Vielleicht könnte er sich das doch leisten. Und dann guckt er ihn ein bisschen komisch an und sagt, zeigen Sie mir doch mal Ihr Ticket. Und dann zeigt er das Ticket und dort stand Überfahrt mit voller Verpflegung. Jetzt hat doch der arme Kerl das nicht realisiert, dass bei so einem Ticket die Verpflegung inbegriffen ist. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir wohl von Jesus sprechen, dass wir mit ihm unterwegs sind, aber wir haben gar nicht so recht gelesen, was für einen riesigen Schatz er uns mitgegeben hat. Was für ein riesiges Privileg wir haben. Vielleicht haben wir gar nicht genau gelesen, was Gott uns alles schenkt. Wir können heute in diesem Reichtum leben, denn Jesus ist auferstanden, er lebt und ist beim Vater. Und Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite seines Vaters sitzt. Jesus hat uns gezeigt, wer Gott ist. Und es gibt keine andere Quelle zu erfahren, wer Gott ist. Und jeder, der sagt, ich bin schon interessiert an Gott, aber Jesus interessiert mich nicht, da weiß ich sofort, der hat keine Ahnung von Gott. Nicht von Gott der Bibel. Und ich will nicht Johannes widersprechen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus wirkt immer noch in diese Welt hinein und vor allem in das Leben derer, die ihm nachfolgen. Jesus hat es uns ermöglicht, dass wir mit allen Fragen, Nöten und unserer Dankbarkeit zu Gott kommen können. Im Hebräerbrief werden wir an dieses großartige Privileg erinnert. Es heißt, wir haben nicht, also vom jüdischen Denken her halt ein bisschen, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mit unserer Schwachheit mitleiden. Der Hohepriester war so ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Und der Hohepriester ist jetzt quasi, steht es hier symbolisch für Jesus Christus. Wir haben also nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mit uns Schwachheit mitleiden, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also wir haben einen Hohepriester, einen, mit dem wir unterwegs sind, der uns versteht, weil er allen Versuchungen auch ausgeliefert war, denen wir ausgeliefert sind. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also wir sollen vor den Thron der Gnade, vor den Thron Gottes dürfen wir kommen und wir werden dort Hilfe empfangen, weil Jesus für uns eintritt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Jesus existierte, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Er als Schöpfer des Universums besuchte uns Menschen auf dieser Erde. Aus Liebe zu uns starb er am Kreuz für unsere Schuld. Schauen wir in die Krippe, sehen wir nicht nur ein kleines Baby, sondern wir sehen Gott, der am Kreuz für unsere Schuld starb und auferstand. Die Krippe ohne das Kreuz ist komplett bedeutungslos. Komplett bedeutungslos. So bedeutungslos, wie vieles jetzt in unserer Gesellschaft an Weihnachten gefeiert wird. Es ist komplett bedeutungslos. Es ist nur Atmosphäre. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Will man das Kreuz beseitigen und nur in die Krippe ein Kind mit lockigen Haaren anschauen, dann ist es komplett bedeutungslos. Schönes Fest, da habe ich nichts dagegen, aber bedeutungslos. Wie Johannes es in seinem Brief sagt, ist die Geburt und der Tod von Jesus der Liebesbeweis Gottes schlechthin. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist das Geschenk der Geschenke. Ein Geschenk von Gott persönlich. Ein größeres Geschenk kann es nicht geben. Unmöglich. Da kann dir einer eine Villa schenken oder eine Yacht, von mir aus eine Superjacht und auch noch das Geld dazu, um die zu unterhalten. Das ist eine Bagatelle gegenüber dem, was Gott dir schenken will. Denn spätestens, wenn du stirbst, muss jemand anders die Yacht übernehmen und auch die Villa. Das größte Geschenk aller Zeiten, ein Geschenk von Gott persönlich. Es gibt nichts Größeres. Paulus sagt es einmal so, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ja, es wird uns mit Jesus alles geschenkt werden, was uns in den Himmel bringen wird. Alles. Es ist das größte Geschenk. Gott hat uns alles geschenkt, was möglich ist. In Christus. Jesus ist das Geschenk aller Geschenke für dich. Und falls du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, dann musst du dich nun entscheiden, ob du das jetzt nicht endlich, vielleicht hast du das schon x-mal gehört, nicht endlich einmal tun willst. Johannes sagt, all denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was spricht eigentlich dagegen, ein Kind Gottes zu werden? Dieses Geschenk anzunehmen? Also lass es mich mal so sagen, wie dumm muss man sein, um so ein Geschenk abzulehnen? Wie blind muss ein Mensch sein, um das einfach in den Wind zu schlagen? Und wie dramatisch ist es, wenn ein Mensch das hört und einfach nicht ernst nimmt? Verzichtet, ein Kind Gottes zu sein. Verzichtet, in den Himmel zu kommen. All denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und du wirklich ein richtiger Mensch geworden bist. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was das für dich hieß. Wie tief du hinuntergehen musstest, um ein richtiger Mensch zu werden, ein Säugling zu sein, als ein Kind aufzuwachsen. Und dann, als du mit deinem öffentlichen Wirken anfängst, zu ertragen, dass man dich verspottet hat, dass man dich verfolgt hat und schlussendlich hingerichtet. Und das hast du alles getan aus Liebe zu uns, damit wir reich beschenkt werden durch dich. Du bist die Quelle des Lebens. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir Weihnachten, weil wir wissen, was du getan hast. Nicht nur, dass du als Mensch geboren bist, sondern dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und auferstanden. Wir danken dir, dass wir von dir Gnade um Gnade nehmen können. Amen.